Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe hier den Dr. Marc Maisch bei mir zu Gast. Er ist der Social-Media-Anwalt, heißt auch entsprechend auf Instagram, ist aus München und macht hauptsächlich IT-Recht, Datenschutz und auch Identitätsklau. Servus Marc, vielen Dank, dass du in meinem Podcast bist.
Servus Moritz, ich freue mich für die Einladung.
Sehr cool. Erzähl uns mal kurz in einem Satz, was machst du eigentlich genau? Wie würdest du es auf einer Gartenparty erklären? Also gut, dass du Anwalt bist, so weit sind wir schon. Aber was ist so dein täglich Brot?
Genau, auf der Gartenparty kommst du darauf an, mit wem ich spreche. Wenn ich jetzt mit deiner Oma sprechen würde, dann würde ich sagen, ich mache was mit Medien und Gesetzen. Allen anderen würde ich sagen, ich bin im Informationstechnologierecht spezialisiert. Das ist ein sperriger Begriff, der für verschiedene Rechtsgebiete steht, zum Beispiel eben Influencer-Marketing, was du vorhin angesprochen hast, oder eben auch, was schreibe ich in meinem Impressum, wie muss die Datenschutzerklärung genau aussehen, dass sie richtig ist für die Website, oder auch was muss bei einer Werbekampagne berücksichtigt werden, die eine Werbeagentur bei LinkedIn oder bei Facebook launcht.
Also das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt, als hättest du hochinteressante Themen dabei, wie das mit der Werbung und den unter Umständen in AGBs oder einem Identitätsklau und absolut langweilige Füße beim Datenschutz. Also für mich war Datenschutz bei uns in der Firma ein absoluter Horror und ein absoluter Graus.
Ja, ich bin jetzt gerade heute in Heidelberg bei der Storage Today Konferenz, habe da einen Vortrag gehalten über Datenschutz und Cloud Computing zusammen mit einem Kollegen. Und dabei ist meine erste Slide immer, da zeige ich diesen roten Vogel von Angry Birds zusammen mit der Botschaft, ich habe für Sie eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Datenschutzrecht ist sexy. Die schlechte Nachricht ist, nicht für Sie.
Ja.
Nämlich für Aufsichtsbehörden, natürlich auch für Verbraucher ist es interessant. Da komme ich nochmal nachher drauf zurück beim Identitätsdiebstahl oder Identitätsmissbrauch. Aber auch für Abmahnanwälte oder auch für Wettbewerber ist das Datenschutzrecht sehr interessant. Und natürlich im Unternehmen, was du angesprochen hast, deswegen ist es immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, a pain in the ass, weil im Datenschutzrecht kommen ungefähr 46 Pflichten auf Unternehmen zu, die irgendwie umgesetzt werden müssen. Und da gibt es viel Unsicherheiten. Datenschutzrecht ist auch nicht so eingängig. Da gibt es natürlich immer viele Fragen. Gerade wie setzt man das in der Praxis um?
Also ich muss sagen, meine einzige Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, dass ich mal, als ich 19 war und gerade mich selbstständig gemacht hatte, hat mein Geschäftspartner eine Abmahnung kassiert, weil sein Impressum nicht richtig war. Und da habe ich mir gedacht, boah, das machen wir jetzt auch. Jetzt sind wir auch richtige Arschlöcher. Und habe bei mir einen in der Stadt eine Abmahnung geschickt, weil sein Impressum nicht korrekt war. da war das Amüsante daran, war, zu der Zeit hat Facebook nicht richtig funktioniert und der Impressumslink hat nicht funktioniert, auch bei mir nicht. Das heißt, es kam direkt erstmal eine Abmahnung retour und wir mussten gegeneinander aufheben. Mittlerweile bin ich gut befreundet mit ihm, aber es war ein Stein, den habe ich 3-4 Jahre mit mir rumgeschleppt, dass ich ein richtiger Assi war.
Ja, ist doch eine schöne Erfahrung.
So viel dazu, das ist meine Erfahrung damit. Aber das klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Thema. Mich würde interessieren, warum Datenschutzrecht für einen Verbraucher interessant ist, weil ich sehe zum Beispiel jetzt nicht, warum meine Kunden ein Interesse daran haben sollten, dass ich besser mit ihren Daten jetzt umgehe, nur weil ich irgendwie eine Erklärung dazu abgegeben habe oder ähnliches.
Also. Ja, Datenschutzrecht schützt letztlich die Privatsphäre, aber auch deine Person und wie mit den Daten umgegangen wird. Ich sage immer, bei Datenschutzrecht, da geht es nicht darum, dass Daten geschützt werden, sondern geht es darum, Menschen zu schützen, die Freiheit der Menschen. Das ist so ein bisschen verfassungsrechtlich sperrig formuliert, aber gemeint ist, vielleicht kann ich das anhand von diesen Identitätsdiebstahlfällen erklären. Ich habe eine Mandantin, der wurde vor 2 Jahren der Personalausweis gestohlen, wurde das Auto aufgebrochen, alles war weg. Und sie bekommt jetzt ungefähr im Wochenrhythmus irgendwelche Inkasso-Schreiben von Unternehmen, die ihr vorwerfen, sie hätte irgendwo im Internet etwas gekauft, bestellt, Verträge abgeschlossen und nicht bezahlt. Und diese Anfragen, die haben bei der Schufa dazu geführt, dass die Mandantin jetzt eine Schufa-Bonität hat von 22%. Okay. Also ein Schufa-Score von 22%. Ja. Die Bonität, Bonität, also Kreditwürdigkeit, beginnt bei 50% und geht bis 100%. Du hast die Möglichkeit, das kann ich dir auch empfehlen, das mal zu machen, bei der Schufa eine sogenannte Datenkopie anzufragen. Das ist eine kostenlose Auskunft. Dann siehst du, was über dich bei der Schufa gespeichert ist und welcher Score dir zugeteilt wird von der Schufa. Und im Datenschutzrecht geht es letztlich nur darum, den einzelnen Verbraucher in die Lage zu versetzen, dass er selber bestimmen kann, wer was über ihn weiß. Und da ist durch die neue Datenschutzgrundverordnung, gibt es da neue Möglichkeiten, beispielsweise das Auskunftsrecht, das gab es früher auch schon, aber es ist heute spannender geworden, dass du allen Unternehmen schreiben kannst, hallo, habt ihr personenbezogene Daten über mich gespeichert? Dann sagen die ja oder nein, wenn sie dich identifizieren können. Wenn sie sagen, ja, klar, den Moritz, den kennen wir, über den haben wir Daten gespeichert, dann müssen sie dir Auskunft geben, was sie genau gespeichert haben. Mhm. Und in Fällen wie jetzt von meiner Mandantin, wo personenbezogene Daten missbraucht werden, um Betrug und Online- und Computerbetrug zu begehen, da ist es interessant, was da bestellt wird, auf welche Lieferadressen sowas geliefert wird, um der Polizei und Strafverfolgungsbehörden Ansätze zu geben.
Aber ist das nicht eigentlich, also ist das für mich jetzt als Unternehmer ein brutales Problem, weil zum Beispiel uns hat jetzt ein Kunde mal geschrieben gehabt von wegen, er hat bei uns bestellt, wir hatten die Ware gerade einmal verschickt, glaube ich, oder noch nicht mal verschickt und er hat uns schon geschrieben so, jetzt bitte alle personenbezogenen Daten über mich löschen. Und wir sind aber halt in der Problematik, dass wir sagen, alleine für eine Rechnungsadresse und alleine für eine Rechnung müssen wir diese Daten behalten. Und wenn die Steuer irgendwann kommt und möchte gerne wissen, wem habt ihr da eigentlich gerade das Produkt verkauft, dann wäre es schon schön, wenn da der Name nicht geschwärzt ist. Deswegen ist das eine teilweise und auch absolut undurchschaubar. Also ich muss sagen, jetzt ich habe mein erstes Staatsexamen abgeschlossen, ich habe so ein bisschen juristische Ausbildung genossen und stehe aber da und muss sagen, boah, da sich zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Wie soll das ein Unternehmen schaffen? Ich stelle es mir jetzt bei einem Fotografen zum Beispiel total problematisch vor. Ich fotografiere auch öfter mal gewerblich und wenn ich mir da jetzt überlege, ich müsste mir von jedem Hansel, den ich fotografiert habe, die Datenschutzgrundverordnung unterzeichnen lassen oder was zumindest teilweise als Gerüchte kursiert, ist es ja schon ein teilweise undurchdringbares Feld für den Otto-Normalverbraucher oder halt Otto-Normalunternehmer.
Ja, das ist berechtigte Kritik. Also die Datenschutzgrundverordnung, ich habe ja gesagt, 46 Pflichten ungefähr, ist relativ undurchschaubar. Um auf deinen Fall zurückzukommen, nur weil jemand verlangt, dass Daten gelöscht werden sollen, heißt es ja nicht, dass du sie löschen musst. Mhm. Du, also sage ich jetzt mal, oder ihr als verantwortliche Stelle müsst prüfen, ob dieser Löschungsantrag gerechtfertigt ist oder ob Gründe dagegen sprechen, dass Daten aufgehoben werden müssen. Was du angesprochen hast, ist aus steuerrechtlichen Gründen oder auch aus buchhalterischen Gründen müssen ja bestimmte Daten aufgehoben werden. Also Dinge, die Umsatzsteuerrelevanz sind 10 Jahre und auch die meisten Buchführungspflichten sagen, Stammdaten müssen 10 Jahre aufgehoben werden. In dem Fall wäre dann dieser Antrag zurückzuweisen gewesen.
Verstehe.
Weil es macht ja keinen Sinn. Du musst ja auch berücksichtigen, wenn sich jemand bei euch bewirbt um einen Job und ihr nehmt den nicht, dann muss man auch eine gewisse Zeit, also 3 bis 4 Monate, maximal 6 Monate, muss diese Bewerbung aufgehoben werden, falls es nochmal hier zu einer Klage nach dem AGG, nach dem Antidiskriminierungsgesetz kommt. Also diese Verjährungsfristen, die sind für dich die Grenze, um zu sagen, da müssen wir noch Daten aufheben.
Jetzt sind wir schon voll krass im Thema drin und voll schnell eingestiegen. Ich wollte eigentlich als erstes mal wissen, wie du denn da hingekommen bist, dass du Datenschutzrecht machst. Also wie hat sich so dein Weg ergeben? Wo hast du studiert? Wie verlief dein Studium? Hat es dir Spaß gemacht? Hast du dich eher durchgequält? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, das kam alles relativ zufällig. Ich habe erst in München Jura studiert und dann nach Passau gewechselt. Auch rein durch Zufall. Ich wusste gar nicht, wo Passau auf der Landkarte ist, aber fand aber irgendwie die Uni ganz, ganz attraktiv, so von der Website her. Wegen den Sprachen sagt man ja immer, geht man nach Passau. Tatsächlich habe ich dann diese Sprachen da irgendwie nie gemacht, aber in Passau gab es damals dann schon den Schwerpunkt, und zwar Informationsrecht. Und das fand ich irgendwie interessanter als Familienrecht und Handelsrecht. Durch die klassischen Rechtsgebiete habe ich mich da eher durchgequält, weil ich überhaupt keinen Bezug zur Praxis hatte. Und heute bin ich ganz neidisch auf meine Werkstudentin, die jetzt gerade bei mir ist und an die Studenten, die bei uns in der Kanzlei ihr Praktikum machen, weil die kriegen dann natürlich richtig die Praxis mit, während die noch im Studium sind. Mhm. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich bei einem Anwalt zu bewerben und egal, was man da macht, man lernt immer ganz viel dazu. Und dann, also wir hatten diesen Schwerpunkt in Passau, Internetrecht oder Informationsrecht hieß es damals noch, und den habe ich gemacht und war dann zeitgleich studentische Hilfskraft am Lehrstuhl von Professor Dr. Dirk Heckmann in Passau eben am Lehrstuhl, der auf Internetrecht spezialisiert ist. Und nach dem ersten Staatsexamen fragte er mich, ob ich Lust hätte zu promovieren an seinem Lehrstuhl. Und weil ich da eh keine große Lust aufs Ref hatte, habe ich dann gesagt, ja, mache ich, und war dann 5 Jahre bei ihm am Institut.
Bevor du dein Ref angefangen hast?
Ja.
Oder 5 Jahre, das ist eine lange Zeit, oder?
Ist eine lange Zeit, ja.
Ja, krass. Hat dir das was gebracht? Also hast du dann einen besseren Bezug dazu gehabt oder war es eher schwieriger, dann wieder ins Ref zu finden?
Ja, der Ref-Einstieg, der war natürlich nicht ganz lustig dann wieder. Das war eher schwieriger, aber schreiben konnte ich besser. Also das merke ich heute so, diese Forschungszeit, die hat schon dazu geführt, dass ich mich in der juristischen Fachsprache dann gut auskannte und gut formulieren kann und Texte gut schreiben kann oder auch gut, also die Forschungszeit, die ist schon eine gute Zeit gewesen.
Sehr cool. Ja, also das... Mit den Formulierungen ist so eine Sache bei mir. Ich persönlich glaube, dass meine Arbeiten stark darunter leiden, dass ich gewisse Formulierungen eben nicht so gut hinbekomme wie manch anderer und nicht so unter Umständen schwallend reden kann. Bei mir, es gibt immer noch den Running Gag bei mir und ein paar Freunden. Im Strafrecht ging es um den Versuch und es ging darum, dass eben keine Vollendung eingetreten war. Und ich habe geschrieben, B müsste tot sein, B lebt, Punkt. Und habe halt entsprechend weitergemacht. Also ich bin da sehr... sehr kurz gehalten und ich kann jedem nur empfehlen, sich frühzeitig mit diesen Formulierungen zu beschäftigen, das auch sauber zu machen. Da geht es in der Punkteskala ganz schnell ganz weit nach oben im Vergleich zu jemandem, der das nicht kann.
Man muss sich mal neben einen Korrektor setzen, wenn man irgendwie einen kennt, oder neben, was weiß ich, den Jahrgangsbesten und schauen, wie der eine Klausur korrigieren würde. Da sieht man, Korrektoren haben wenig Zeit, sie kriegen wenig Geld für einzelne Arbeiten. Die suchen natürlich nach Buzzwords. Und wenn du jetzt schreibst tot und da steht nicht Vollendung oder was weiß ich, Anspruch entstanden, Anspruch erloschen, Anspruch durchsetzbar, nach solchen Buzzwords wird gesucht bei Korrekturen. Und wenn es nicht drin steht, dann ist es so ein bisschen wie beim Hammer-Sound. Ja. Also sowas muss drinstehen, um Korrekturen schnell abzuschließen. Und je schneller ein Korrektor gut durch eine Arbeit durchkommt, desto besser ist auch seine Laune bei der Notenvergabe.
Ja.
Deswegen kann ich auch an der Stelle, ich versuche das auch bei Schriftsätzen immer einzuhalten, immer pro Gedanke einen Absatz. Mhm. Wenn du dann 2 Gedanken in einen Absatz bringst, das ist dann schon wieder unübersichtlich.
Ich bringe 2 Absätze pro Klausur unter. Nein, aber ich nehme es mir zu Herzen. Heute habe ich eine Klausur geschrieben, bei der habe ich sehr, sehr viel aus dem Kommentar abgeschrieben. Wirklich viel. Und okay. Ich wollte mal ausprobieren, wie das ankommt. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass das gut ankommt, auch wenn die Formulierungen top sind. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das gut ankommt, wenn ich alles, was im Kommentar zitiert, zwar zusammenhängend und sinnvoll, aber wirklich halt wenig eigene Formulierungen. Ich bin jetzt mal gespannt.
Mal schauen. Wir werden sehen.
Wenn du meinen Podcast hörst, ich vielleicht berichte ich ja. Sehr cool. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt schon hier im Social-Media-Recht auch drin sind, was machst du denn da hauptsächlich? Also was ist denn da das Thema?
Genau, da sind es vor allem Werbeagenturen, die ich berate, Social-Media-Agenturen, die auf Facebook und Instagram spezialisiert sind. Und da stellen sich häufig stellen sich verschiedene Fragen. Vielleicht, was du angesprochen hast mit dem Fotografieren, Model-Release-Verträge, die man macht mit Personen, die man fotografiert, um sie dann später zum Beispiel bei Instagram veröffentlichen zu können mit den Fotos. Es gibt auch Property-Release-Verträge, wenn du irgendwo fotografieren willst, was nicht mehr von der Panoramafreiheit gedeckt ist. Also alles, was du von der Straße aus, von öffentlichem Raum aus fotografierst, unterliegt ja grundsätzlich der Panoramafreiheit. Außer, vielleicht hast du es auch gelesen, da gibt es ja gerade diesen blauen Hafen in Hamburg. Mhm. Es gibt also so Kunstinstallationen, Happenings, die unterfallen dann, also da ist da wird der Hamburger Hafen blau beleuchtet und da hat ein bestimmter Künstler seine Verwertungsrechte daran. und verschickt dann Rechnungen, wenn man den blauen Hafen fotografiert, obwohl es eigentlich gefühlsmäßig der Panoramafreiheit unterfallen würde.
Müsste jetzt mein Verständnis dem unterfallen. Ich habe Urheberrecht gehabt. Ich weiß auch, dass wenn man auf eine Leiter steigt, dass die Panoramafreiheit nicht mehr gegeben ist, weil man kann es ja nicht mehr vom Boden erreichen.
Genau, das ist eine Frage, die auch diskutiert wurde bei Google Street View, als das kam. Ist es eigentlich ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte, wenn da so gefühlt 3 Meter über einem Auto aus in die Gärten fotografiert wird? Aber ja, also Model Release Verträge, Property Release Verträge, alle Fragen, die sich irgendwo mit AGB von Instagram und Facebook stellen, was dürfen wir da, was sind verbotene Inhalte? Man muss immer unterscheiden. Also eine Werbekampagne kann ja nach deutschem Recht erlaubt, aber nach Facebook AGB verboten sein, sage ich jetzt mal. Was passiert dann? Man riskiert, dass der Account gesperrt wird. Und je nachdem, welche Reichweite du mit einem Account hast, willst du natürlich nicht riskieren, dass der einfach mal 6 Monate lang deaktiviert ist. Klar. Die Rechtsschutzmöglichkeiten sind ja da nicht gut. Also kannst du dann Facebook schreiben, du, Facebook, wir müssen unbedingt an diesen Account wieder ran. Facebook antwortet einfach nicht.
Ja, aber das klingt, als hättest du da eher sehr große Kunden, weil für kleinere wird es wahrscheinlich nicht interessant sein, da erstmal einen Anwalt zu beauftragen, oder?
Das kommt drauf an. Also es kommt immer ganz auf den Umfang des Mandats an. Natürlich, große Werbeagenturen haben viele Fragen, haben natürlich dann auch oft arbeitsrechtliche Fragen. Häufig geht es um Verträge mit Kunden. Also wenn meine Werbeagentur einen neuen Großkunden hat, eine deutsche Brauerei, dann machen die einen Kundenvertrag. Und da geht es natürlich auch darum, wie geht es, weil du Urheberrecht angesprochen hast, wer hat dann, wenn Inhalte von der Werbeagentur produziert werden, wer hat welche Rechte? Gibt es da ein Full-Buyout oder gibt es da noch teilweise Rechteabtretung an den Kunden? Und da spielen vor allem urheberrechtliche Fragen eine Rolle. Mich hat vor 2 Wochen ein Startup angerufen aus dem Bereich, ich glaube, die machen Schmuck oder irgend sowas und wollen das ausschließlich über Instagram vertreiben. Da habe ich dann natürlich dann auch günstigere Tarife für Startups, weil da ist quasi der Honorarsatz, der jetzt bei größeren Unternehmen anfällt, ist einfach zu teuer. Ja. Und was ich auch gerne mag, ich lerne unheimlich gerne dazu, man kann mich auch immer mal anrufen, eine Viertelstunde plaudern über irgendein Problem und da gibt es auch nicht gleich eine Rechnung dazu. Also vielleicht beantwortet das deine Frage.
Ja, absolut. Ich sehe es dann immer aus meinem Aspekt heraus. Wir sind vor 5 Jahren haben wir angefangen. Ich muss sagen, Instagram nutze ich jetzt für The Loyal One sehr viel. Für unseres anderes Projekt, das wir haben, wo es um iPhone-Zubehör geht, gar nicht, weil du einfach untergehst und auch die Möglichkeit nicht gegeben ist, wirklich Mehrwert für den Kunden zu bieten auf Instagram. Da kann ich halt jetzt bei The Loyal One irgendwie meinen Podcast teilen, mein Video machen, mal ein bisschen was erzählen, wie auch immer. Aber ob ich da jetzt gleich zu einem Anwalt für Medienrecht gehen würde, ist wohl eher nicht. Stellt sich bei mir aber auch nicht die Frage, weil ich keine sehr großen Kampagnen auf Instagram fahre und wir da das Werbebudget anderweitig verwenden.
Ja, oft ist es halt so, wenn man am Anfang ist, dann ist ein Anwalt oft gut investiertes Geld. Weil stell dir vor, du kriegst wegen einer Werbekampagne 3, 4 Abmahnungen. Jede Abmahnung hat meistens also die Anwaltsgebühr, die dabei rausfliegt, ist dann meistens sowas wie 700 €, 1.000 €, so um den Dreh. Und das ein paar Mal gleich hintereinander. Ich habe auch schon ein Startup vertreten, die haben sich für ihr Startup einen Namen ausgewählt, der sehr nah dran war an einem anderen Unternehmen und die überragend bekannt waren, die aber auch Markenschutz hatten dafür. Die hatten dann schlechte Karten. Ja. Also, und das ist natürlich sehr lästig, weil die hatten schon einen gut gehenden Kanal bei YouTube, eine gute Reichweite und in allen ihren Videos hatten sie natürlich dann ihren Hashtag drin und da hatten sie zunächst einfach mal diese Unterlassungserklärung des gegnerischen Anwalts unterschrieben. Das auf keinen Fall machen. Niemals vorgefertigte Unterlassungserklärungen unterschreiben. Die sind immer viel zu weit. Da hieß es dann, wir verpflichten uns, den Hashtag XY nicht mehr also zu löschen oder nicht mehr zu verwenden. Für jeden Fall des Verstoßes oder der Zuwiderhandlung bezahlen wir, sagen wir mal, 10.000 €. Ja. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr habt diesen Hashtag in allen euren Videos drin. Da kann man den ja nicht einfach wieder rausnehmen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe dann mit der Gegenseite verhandelt, dass meine Mandanten diesen Hashtag nicht mehr verwenden werden, dass sie die Domain abtreten werden. an den Gegner und dass sie sich neuen Namen suchen, aber die alten Videos trotzdem bestehen bleiben dürfen, ohne dass es dann für jedes Video eine 10.000 € Vertragsstrafe gibt.
Ja, das ist wohl das Schlimmste an den Abmahnungen. Das liest man aber auch mittlerweile überall und da schreibt einfach die Unterlassungserklärungen nicht. Meistens ist ja irgendwie Vertragsstrafe entweder gleich 10.000 € oder 5.001, dass man wenigstens beim Landgericht landet. Also diese Spielchen kenne ich auch und da bin ich völlig bei dir. Diesbezüglich ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Anwalt zu kontaktieren. Da muss ich persönlich sagen, dadurch, dass ich meinen Schwerpunkt im Wettbewerbsrecht hatte, bin ich zumindest ein bisschen geschulter als so manch anderer Werber. Und wenn wir zum Beispiel genau wissen, wir haben zwar das dünnste Handycase der Welt, werden wir trotzdem nur sagen, es ist wahrscheinlich das dünnste Handycase der Welt. Ein bisschen wie Duplo. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt, bist du meines Erachtens viel safer, als wenn du irgendwie schreibst, die dünnste Hülle. Das Schöne ist, dass wir da in einem Feld sind, wo nicht so viel abgemahnt wird. Die sind alle froh, dass sie bescheißen können. Wir machen es nicht und haben dann unseren größten Konkurrenten mal ganz freundlich gebeten, bitte ändere das, das stört uns. Kam nichts zurück und dann sogar ein Brief vom Anwalt, der kostenfrei war. Ich habe gesagt, hey, dem schreibst du jetzt keine Kostennote mit, ich will eigentlich keinen Ärger. Schreib dem einfach, dass der weiß, dass wir nicht mit Federn schießen. Und dann hat er es immer noch gemacht und dann haben wir einen Anwalt eine Abmahnung geschickt. Und dann kam erstmal zurück, nee, zahle ich nicht, aber ändere ich halt so. Aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie siehst du denn die aktuelle Problematik, dass Influencer bei jeglicher Erwähnung oder auch Nicht-Influencer bei jeglicher Erwähnung eines anderen Instagram-Profils direkt immer schreiben Werbung oder unbezahlte Werbung oder ähnliches?
Ja, sehr problematisch, weil, also man muss natürlich dazu sagen, das Werberecht beziehungsweise das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und Instagram, da treffen einfach auch zwei Welten aufeinander. Das kannst du ja auch bestätigen. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass man Werbung nur dorthin schreibt, wo man eine geschäftliche Handlung hat. Also wenn du etwas zugeschickt bekommst, was du behalten darfst, also du hast eine Leistung erhalten und findest es dann ganz toll auf Instagram und schreibst, wie toll dann das Produkt ist, dann ist es eine als geschäftliche Handlung einzuordnen und du schreibst Werbung dazu. Wenn du aber weil du ein großer Apple-Fan bist beispielsweise oder Android-Handy, Samsung, ganz egal, und du hast dir das neue iPhone 11, was gerade rausgekommen ist, gekauft und schreibst da bei Instagram, hey, das ist total cool, das ist mein neues iPhone 11, dann kannst du das schreiben, du machst keine Werbung damit. Mhm. Außer du hast es geschenkt bekommen von Apple und Apple sagt, bitte schreib das. Also da ist so ein bisschen, hast du eine Gegenleistung bekommen, dafür, dass du einen positiven Beitrag schreibst über ein Produkt, dann schreibst du Werbung dazu. Bei Instagram gibt es ja ganz kurz noch dazu ganz oft diese Werber, die schreiben, du kriegst was billiger, wenn du dann einen Affiliate-Link setzt. Ist aber auch nur Werbung. Also da ist überall Werbung dazu zu schreiben und nicht nur Ad oder Hashtag Advertising oder so, das reicht natürlich nicht.
Ja. Ich habe das Problem tatsächlich recht früh gesehen gehabt, als ich meinen Schwerpunkt hatte, das war 2016, bevor ich zumindest mitbekommen habe von der Kathi Hummels Geschichte, dass die da ihre erste Abmahnung bekommen hätte und habe damals meinen Dozenten gefragt, wie schaut es denn aus? Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass da Werbung geschrieben wird? Weil ich schicke das jetzt jemandem, Schleichwerbung letztendlich, und das liegt aber nicht daran, dass ich das dem geschickt habe, sondern daran, dass er es nicht kenntlich macht. Und unser Dozent hat damals gesagt, da war die Problematik eben noch nicht so heiß, eigentlich ist der Werbende dafür verantwortlich, genauso wie der Ausführende. Allerdings kann ich natürlich nicht mehr machen, als mit Nachdruck darauf hinweisen, bitte kümmere dich darum, dass da Werbung steht. Dann kam diese ganze Geschichte an und mir hat es eigentlich total suspekt alles gewirkt, dass jetzt auf einmal wegen einer Markierung eines Fotografen, der unter Umständen befreundet ist, wie auch immer, jetzt Werbung geschrieben werden muss. Und habe mir gedacht, das kann eigentlich nur sein, wenn es im geschäftlichen Zusammenhang steht. Und ich sehe das sogar eher problematisch, dass mittlerweile überall Werbung geschrieben wird, weil genau das führt ja wieder zu einer Intransparenz. Wenn ich jetzt sage, ich finde die Tasche total toll, habe sie aber nicht geschenkt bekommen, die andere Tasche habe ich aber geschenkt bekommen, schreibe bei beiden Werbung hin, weiß wieder keiner mehr, welche ist jetzt eigentlich beworben und welche nicht. Und das ist so meine Problematik, die ich sehe. Und ich finde, es machen sich eher auch die Influencer abmahnbar, die oder halt verstoßen gegen das Wettbewerbsrecht, die letztlich einfach pauschal Werbung daneben schreiben.
Ja, würde ich auch so sehen. Ich habe darüber auch schon mit dem Verband der Kathi Hummels und die anderen alle abmahnen, auch schon darüber diskutiert. Und das ist etwas, was die auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das ist ja quasi alles als Werbung zu kennzeichnen. Die Gerichte sagen an der Stelle immer, es kommt auf den redaktionellen Inhalt an. Es kommt, mit dem Foto kannst du ja oft den redaktionellen Inhalt nicht so steuern. Das kann ja alles bedeuten. Es kann Werbung sein, es kann aber auch, wie die Gerichte sagen, privates Produktinteresse sein. Deswegen würde ich immer versuchen, im Text möglichst klarzustellen, dass es eben keine Werbung ist, sondern dass du dich selber dafür interessierst. Sowas wie meine Meinung oder sowas in der Richtung. Und wenn dich dann trotzdem jemand abmahnt, das kann ja immer mal sein, dann kann man sich ja damit dagegen verteidigen, wenn man, wenn man es nicht geschenkt bekommen hat, beziehungsweise wenn man es nicht dafür erhalten hat, um eine Werbung zu schalten. Und was du vorher angesprochen hast, der Auftraggeber einer Influencer-Leistung, der kann natürlich schon haften, zum Beispiel nach § 8 UWG, nach der Beauftragtenhaftung. Mhm. Also da kann schon nochmal die Haftung zurückgehen auf den Auftraggeber eines Influencers. Wenn der aber dem Influencer gesagt hat, und so sind ja meistens die Verträge, der Influencer muss sich selber darum kümmern, dass das werberechtlich okay läuft. So hat dann der Influencer natürlich wieder die Karte. Muss sich darum kümmern. Ja. Und der Influencer, der hat das volle Risiko, kriegt aber nur, was weiß ich, 500 Euro für einen Beitrag, was natürlich nicht aufwiegt. Das muss dann, je nachdem, wenn man das macht, also wenn man das wirklich gewerblich macht, muss man auch davon leben, also geht die Hälfte an die Steuer. Und dann hat man noch das volle Risiko dafür, dass man hier irgendwie abgemahnt wird. Mhm. Schwierig.
Kümmerst du dich um solche Abmahnungen auch? Also wenn jetzt jemand so eine Abmahnung bekommt, kann man dann zu dir kommen?
Ja. Das auf jeden Fall. Was ich ungerne mache, sind andere Leute abzumahnen. Mhm. Das ist nicht so meins. Aber
ja. Ja, ich kenne einen Anwalt, der hat früher in der Abmahnskanzlei gearbeitet, bei der dann auch letztlich der führende Anwalt verhaftet worden ist, weil es ein bisschen too much war. Aber die haben mit Wäschekorben die Abmahnungen rausgetragen und da ging es um Pornos. Und zwar hier im Streamsharing. Haben die Sekretärinnen hatten einen ganz unangenehmen Job. Die durften sich nämlich die ganze Zeit das Material reinziehen und mussten abgleichen, ist das jetzt das Filmchen, das wir eigentlich haben und welches wurde hier gerade runtergeladen. Also die saßen teilweise da, haben sich 8 Stunden am Stück Pornos reinziehen müssen.
So. Auch interessant.
Interessant, ja. Und haben mit Wäschekörben die Abmahnungen rausgetragen. Also so viel dazu. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, das ist nicht sonderlich angenehm, andere Leute abmahnen zu müssen. Da bin ich mittlerweile auch davon weggegangen. jetzt hast du gesagt, du sprichst auf einer Konferenz heute oder hast gesprochen. Wie sieht denn dein Anwaltsalltag so aus? Also wie läuft das so in der Regel bei dir? Bist du öfter unterwegs oder bist du bei dir in der Kanzlei?
Genau, ist das... Das, was in meinem Kalender steht und wie mein wirkliches Leben abläuft, hat meistens nichts miteinander zu tun. Also ich kann mir nie so richtig vorstellen, wie der Tag laufen wird. In der Regel ist es so, ich bin in der Kanzlei. Wir haben in München in der Neuhauser Straße unsere Kanzlei und mit 4 Kollegen gemeinsam. Also da ist quasi unsere Base. Aber ich halte auch sehr viele Vorträge zum Thema Identitätsmissbrauch, Identitätsdiebstahl. Mit Kollegen der Münchner Kriminalpolizei gemeinsam. Und für diese Vorträge sind wir an Schulen, also mindestens in Bayern unterwegs, für Unternehmen in ganz Deutschland im deutschsprachigen Raum unterwegs. Für Mandanten bin ich auch natürlich viel vor Ort, weil ich mit Mandanten gerne persönlich spreche. Da kommt man, gerade in der Datenschutzberatung hat das viel auch mit Datensicherheitsassessments zu tun, dass man mal rumläuft und sich dann die Serveranlagen anschaut und schaut, also einfacher Trick, wenn du mit einer Tasse Kaffee, so einem Starbucks-Kaffee, so To-Go-Kaffee, wenn du damit in ein Rechtszentrum reinkommst, dann ist es ein Sicherheitsproblem. dann kannst du schon mal einen Haken machen zum Thema Gebäudesicherheit. Oder dass du dir anschaust, wie läuft es mit den Videokameras und den entsprechenden Datenschutzerklärungen dazu. Also da bin ich viel bei Mandanten vor Ort und ich komme auch ganz gerne raus und mache auch Mitarbeiterschulungen im Datenschutzrecht. Und auch sonst bin ich oft bei Mandanten am jeweiligen Unternehmenssitz und für Vorträge natürlich viel unterwegs.
Das klingt absolut nach einem interessanten, abwechslungsreichen Alltag. Also kann ich mir auf jeden Fall besser vorstellen, als den ganzen Tag hinter dem Schreibtisch zu sitzen.
Also meine Sekretärin, die sagt manchmal zu mir, bist du nächste Woche mal die ganze Woche im Büro? Ich so, ja, weiß ich noch nicht.
Ja, geil. Ist doch mega. Hast es dir doch richtig ausgesucht. Genau so muss es laufen. Ja. Ich würde tatsächlich nochmal gerne auf diesen Identitätsklau raus, weil du gerade gesagt hast, du bist bei Schulen unterwegs. Würde mich sehr interessieren. Erstens hast du da, du hast uns ja schon einen Fall erzählt. Und wie läuft sowas in der Regel ab? Wie kann ich mich gegen so einen Identitätsklau schützen? Und was sind da eigentlich die Gefahren?
Genau. Also Identitätsdiebstahl kann jeden treffen. Ganz egal, wer man ist oder wo man ist. Es ist ja nicht nur so, dass einem der Personalausweis gestohlen werden muss, wie in einem Einmandat, was ich habe. Ganz oft fängt der Identitätsdiebstahl so an, dass man Briefe bekommt, Rechnungen, Inkassoschreiben. Auch der Gerichtsvollzieher kann mal plötzlich vor der Tür stehen. Das habe ich in Mandaten alles schon erlebt. Und die Opfer fallen meistens, wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und auf einmal sind sie in diesem Identitätsdiebstahlfall drin. Es kann sein, dass Unternehmen mit Daten schlecht umgehen. Das ist das, was wir immer lesen bei heise.de zum Beispiel, wenn dann hier wieder 60 Millionen Kreditkartendaten verloren gehen und dort. Diese Daten, die fliegen ja, also die fallen ja nicht in ein schwarzes Loch und tauchen nicht mehr auf, sondern die haben dann andere und missbrauchen diese Daten. Und wenn ein Opfer von Identitätsdiebstahl zu mir kommt, dann versuchen wir gemeinsam rauszufinden, was hier vorgefallen ist, also welche Täter Daten missbrauchen. Das läuft oft so, dass ich Unternehmen anschreibe und sage, ja, diese Ware wurde nicht bestellt, also lege Widerspruch ein gegen die unberechtigte Forderung und verlange im gleichen Zug dann auch Auskunft. Ich möchte wissen, was ist über meinen Mandanten beim jeweiligen Unternehmen gespeichert, was wissen die da, und je nachdem, was in der Auskunft drinsteht, habe ich dann neue Ermittlungsansätze, die ich der Kriminalpolizei übergeben kann, oder neue Ermittlungsansätze für uns. Ich arbeite viel mit IT-Firmen zusammen, die auch bei Nutzern, bei Opfern von Identitätsdiebstahl einen Schnellcheck auf dem Handy machen können, weil oft sind es ja auch irgendwelche Apps, die Daten abfließen lassen, also quasi Viren, gibt es ja fürs Handy genauso wie für den Computer auch. Wir haben ein Team aus Datenforensikern, die kommen nach Hause und schauen sich mal das Heimnetzwerk an, ob da irgendwie im Router irgendwelche Spuren dafür gibt, dass da über Malware Täter eingedrungen sind. Also wir versuchen erstmal im ersten Schritt rauszufinden, was ist da eigentlich passiert, was ist der Sachverhalt dazu, wie kann man gegen die unberechtigten Forderungen vorgehen und wie kann man die Identität des Mandanten wieder bereinigen, die Schufa-Bonität wiederherstellen. Und wie kann man in der Zukunft besser schützen? Das ist da sehr einzelfallabhängig natürlich.
Ich habe da mal einen Test gemacht. Es gibt eine App, die heißt Dashlane. Hier unbezahlte Werbung. Nein, also jedenfalls, und da kann man seine Passwörter drin speichern, was ja eh schon so eine Sache ist. Ich bin ganz zufrieden, dass Apple da seinen eigenen Schlüsselbund hat. Ich benutze Dashlane eigentlich nur, wenn ich mit Mitarbeitern Passwörter teilen muss, weil da kann ich sie teilen, ohne dass sie einsehen können. Also sie können die zwar benutzen, aber halt nicht einsehen. Und wenn man da gewisse Konten hinterlegt hat, dann kann man auch mal einen Darknet-Check machen. Und auch mal sehen, welche Passwörter mit welchem Benutzerkonto sind eigentlich im Darknet gerade verfügbar. Und dann habe ich halt mal so meine Dropbox und so hinterlegt und mal ein paar Sachen, wo ich wissen wollte, ist das schon älter und so. Und es waren tatsächlich zwei Sachen, die du im Darknet hättest finden können. Das eine war die Dropbox, die halt von, da war ich 14 da, was hast du da gespeichert, dann mal irgendwie Word-Dokumente und Gutes. Aber es war erschreckend zu sehen, dass sowas kursiert. Und ich bin mittlerweile auch wesentlich vorsichtiger, was meine Passwörter angeht, als ich es früher war. Ich meine, ich habe jetzt meinen App-Schlüsselbund, da sind sie zwar alle drin, aber ich muss sagen, wenn ich noch jemandem vertraue damit, dann einer Firma wie Apple, zumal das meines Wissens nach lokal gespeichert wird, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil es ist ja auch auf meinem iPhone drauf, also so eine Sache. Aber dieses immer überall das gleiche Passwort nehmen ist nicht mehr heutzutage, habe ich das Gefühl.
Ja, also ist gut, dass du das angesprochen hast. Der beste Schutz gegen Identitätsmissbrauch ist natürlich, technisch-organisatorische Präventionsmaßnahmen zu treffen. Also so würde ich es jetzt jedenfalls im Datenschutzmandat erzählen. Aber natürlich, also Viruskiller auf dem Computer ist eigentlich Standard. Was viele vergessen, ich schaue so oft bei anderen Leuten auch aufs Handy mit, da siehst du dann immer irgendwie 93 Updates, die man noch irgendwie im App Store hätte machen müssen. Diese Updates sind wichtig, sie schützen einen vor Identitätsmissbrauch, vor Datenleaks. Dann Passwortmanager, Dashlane ist ein sehr praktischer Dienst, weil er geräteübergreifend funktioniert. Also du kannst, wenn du dein Passwort änderst auf dem Desktop, dann ändert es automatisch auch das gespeicherte Passwort auf dem Handy und so. Das ist sehr praktisch. Nachteil an Dashlane ist, der Betreiber sitzt in den USA. Das heißt, wenn man Edward Snowden Glauben schenken darf, dann nehmen die Amerikaner auf alles Zugriff und haben natürlich damit den ultimativen Schlüsselbund auch in der Hand, um bei dir auf alles zuzugreifen. Klar. Da gibt es OnePassword zum Beispiel. Es gibt andere, Alternativen, die da ja vielleicht vertrauenswürdiger sind. Man kann natürlich auch sowas wie Dashlane benutzen. Habe ich auch schon mal eine Zeit lang benutzt, aber eben dann nicht für Online-Banking und nicht für das, was wirklich wichtig ist, sondern für, ich sage jetzt mal,
DHL-Geschäftskundenmodell, Geschäftskundenportal.
Genau, also überall dort, wo man wenig Personal, also wenig private Daten hinterlässt, keine Clouds, kein Online-Banking, vielleicht noch die DB-App oder so, ja, das man immer wieder mal braucht, aber wo nicht der ganz große Schaden entstehen kann, wenn jemand anders reinschaut. Das wäre das eine. Und das andere wäre dann auch ein Appell, in allen Identitätsdiebstahlfällen kommt es immer wieder darauf an, wurde das Geburtsdatum missbraucht oder nicht. Weil wenn ich von dir jetzt das Geburtsdatum kenne, kann ich mit Vor- und Nachname, Geburtsdatum zum Beispiel schon auch bei Otto-Versand und vielen anderen Online-Versandhäusern direkt, ohne schon mal Kunde gewesen zu sein, direkt auf Rechnung kaufen. Das heißt, wenn ich da einkaufen gehe, dann gehe ich auf Bonität einkaufen. Die machen dann oft einen Schnellcheck und schauen, ist die Bonität in Ordnung? Ja, okay, dann geht die Ware raus. Und das wird vielen Identitätsdiebstahlopfern zum Verhängnis. Deswegen kann ich nur appellieren, nicht bei Facebook, nicht bei LinkedIn, Xing, alle diese Dienste fragen immer das Geburtsdatum ab. Das auf keinen Fall veröffentlichen. Es gibt Situationen, da muss man in Verträgen oder auch im Hotel oder so, da muss man mal sein Geburtsdatum angeben. Es gibt auch eine Straftat, die heißt Fälschung beweiserheblicher Daten. Das falsche Geburtsdatum irgendwo anzugeben, wo es wirklich drauf ankommt bei einem Vertragsschluss, ist auch jetzt nicht der Tipp, den ich geben kann. Aber einfach ein bisschen datensparsamer zu sein, vorsichtiger zu sein, und auch nicht unbedingt fremde Freunde bei Facebook einladen, also Personen, die man gar nicht kennt. Aus all solchen Geschichten kann immer irgendwo ein Missbrauch folgen.
Ja, die Mutter meines Schwagers ist sehr, sehr picky, was ihr Alter angeht, und hat mal, ich glaube, ich kann es ja nicht genau sagen, es war auf jeden Fall wichtig, und sie hat sich einfach mal 10 Jahre jünger gemacht, als sie eigentlich ist. Das gab im Nachhinein ziemlich Ärger, das war auch echt nicht so lustig, aber sie ist dann rausgekommen irgendwie, sie hat sich rausgefunden, aber es war echt halt eine blöde Aktion. Also so viel zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Ich wusste allerdings nicht, dass man mit dem Geburtsdatum so vorsichtig sein muss. Das ist sehr gut, dass du das hier sagst. Jetzt werde ich es auf jeden Fall mal ein bisschen beachten.
Ja, ich meine, du musst dir überlegen, deinen Namen und Nachnamen, den kannst du nochmal Copy-Paste genauso geben, einen sogenannten Namensgleichen. Aber mit dem Geburtsdatum hast du natürlich einfach noch Parameter mehr, die sehr einzigartig sind in der Kombination. Mhm. Noch kritischer ist es zum Teil mit Personalausweisnummern und so.
Selbstverständlich.
Die sind auch immer einzigartig.
Ja. Ich habe gestern hier Online-Banking das erste Mal bei N26 so eine Video-Verifikation mitgemacht. Das war super interessant. Da hat die Dame mir dann Sachen auf meinem Ausweis gezeigt, die habe ich selber noch nicht gekannt. Da zeigt sie mir, dass da ein Hologramm ist und da irgendwie noch was. Und da habe ich mir gedacht, wow, was ist da alles noch drauf? Also das war schon interessant.
Ja, diese Form von Video-Ident-Verfahren, die werden häufig missbraucht, um Konten anzulegen bei Banken. Also das ist oft ist es der umgekehrte Fall. Jemand bewirbt sich auf eine Stelle kommt dann in so ein Videochat-Verfahren und da heißt es, halten Sie noch mal kurz Ihren Personalausweis hoch und zeigen Sie mir das und das und das noch. Und der Bewerber fragt sich, Moment mal, ich bin im Jobbewerbungsverfahren, warum soll ich meinen Personalausweis in die Kamera halten? Das ist eine gängige Masche, mit der Täter Konten anlegen, auch bei besagter Bank und anderen Banken, um dann später Geldwäsche zu betreiben.
Deswegen haben die mir auch zweimal gesagt, das hier ist kein Bewerbungsgespräch. Sie legen hier gerade ein Konto an. Es wird nur verwendet, um das Konto anzulegen. Legen Sie bitte einmal den Finger über Ihr Bild. Also die haben scheinbar immer mal wieder wechselnde Sachen, was die machen, dass sie auch keine vorgefertigten Videos bekommen können. Sprich, die haben mich dann zum Beispiel gebeten, die Hälfte meines Bildes mit dem Finger abzudecken, dann wieder einmal mit der Hand über mein Gesicht zu fahren, hoch, runter, wie auch immer. Das fand ich sehr interessant, das mal zu sehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass damit Schabernack betrieben wird.
Also. Ja, weil aus der Perspektive der Bank, die sowas dann macht, ist nicht unbedingt klar, in welchem Kontext dann dieses Video gerade irgendwo gezeigt wird. Weil was du im Browser siehst, heißt ja nicht, dass das, was du im Browser siehst, wirklich also echt ist, ja, was da abgespielt wird. Das Video vielleicht schon, aber die Umgebung, also die Website, die drumherum gebastelt wird, die kann ja oft auch eine andere sein. Das können Täter beeinflussen.
Ist mir spontan noch eingefallen, hast du hier einen Tipp gegen die ganzen Instagram-Bots, die einem irgendwelche Nacktfotos verkaufen möchten und man soll doch nur auf diesen Link klicken, hey Süßer, komm in meinen Chat, wie auch immer. Bin ich, meine Freundin und noch ein paar Leute im Umfeld. Ich glaube, jeder ist davon aktuell immens betroffen. Kennst du irgendeinen Trick, wie man die wieder los wird?
Habe ich auch keinen Trick. Ich würde sie also blockieren, melden.
Okay. Alles klar. Ja, mega, Marc. Das war tatsächlich sehr, sehr interessant für mich. Vielen, vielen Dank. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe gerade einen Freund von mir im Kopf, der ein großer Influencer ist, der sich diesen Podcast auf jeden Fall mal anhören soll, weil ich mit dem über diese Thematik mit der Werbung gesprochen habe. Okay. Und deswegen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hören.
Da würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch und für den netten Talk. Und klar, also dein Kumpel darf sich gerne bei mir melden, kann gerne anrufen. Wir plaudern einfach mal ein bisschen. Wie gesagt, ganz unverbindlich. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Marc. Mach's gut. Ciao, ciao.
Danke dir.